und nicht vergesslich sein möchte, einfach vorweg, bevor ich den Gottesdienst beginne, zuerst einmal von meiner Gemeinde recht herzliche Grüße. Ist das hoch genug jetzt für euch beide oben? Mein Freund. Und ich habe heute Morgen Anruf bekommen, ist hier in der Gemeinde bekannt. Der Peter Jung hat mich heute Morgen angerufen. Der gehört ja hier bei uns zum Gemeindeleitungskreis, hatten für heute Morgen bei uns etwas zu besprechen. Und er sagt, nimm ganz, ganz liebe Grüße mit zu den Baptisten. Das tue ich hiermit, also von Peter auch recht herzliche liebe Grüße. Bevor ich das Textwort vorlese, möchte ich etwas aus meinem Leben erzählen. Bis vor 4 Monaten gehörte ich zum Vorstand der Apostolischen Gemeinschaft. Ich gehöre nicht mehr dazu, nicht weil ich nicht mehr wollte, sondern das Alter erreicht habe. Wir müssen mit 65 Jahren gesetzlich ausscheiden. Das habe ich dann im März getan. Aber während ich dort zusammen war, gab es 2x im Jahr eine Konferenz in Eisenach. Wer Eisenach nicht kennt, sollte mal hinfahren, eine wunderschöne Stadt. Und ich hatte einen guten Freund mit, der Bezirksleiter aus Wesel war. Und wir sind dann immer gemütlich da gefahren und haben uns beim ersten Mal, als wir zum ersten Mal rübergefahren sind, gemeinsam den Spaß gemacht, wenn wir über diese ehemalige Grenze gefahren sind, zu sagen, schau mal, ist doch viel grüner als bei uns. Das sind die sogenannten blühenden Landschaften. Hat ja gar nichts mit der Natur zu tun. Aber wir haben uns einen Scherz daraus gemacht, dass es vielleicht drüben viel grüner ist. Wobei drüben gibt es ja gar nicht mehr, Steffen. Es gibt ja alles nur, wir sind alles. Es ist ja im Wortschatz noch drin, drüben. Es geht heute um Schöpfung. Die ACK hat am 6. September, also vor 2 Tagen, den Tag der Schöpfung gefeiert. Im großen Gottesdienst mit viel Text, viel Liedern, mit einem wunderbaren Psalm. Wer heute Zeit hat, heute Nachmittag, darf den mal durchlesen. Den Psalm 148, der beginnt mit den Worten, lobe den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen. Also ein wunderschöner Psalm, der zu diesem Schöpfungstag passt. Zu diesem Schöpfungstag ist auch ein Wort herausgegeben und das möchte ich euch vorlesen. Das finden wir in der Bergpredigt und ich lese die Verse aus dem 5. Kapitel. Und da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als ich dieses Wort in den letzten Tagen gelesen habe, habe ich mich an eine Sendung erinnert. Vielleicht kennt der eine oder andere, es gibt diese Sendung Hallo Deutschland von 16:45 bis 17:45, wo so alles gezeigt wird. Und da wurde die Lieblingsinsel der Deutschen, das 17. Bundesland Mallorca, gezeigt, wer da reich geworden ist. Und eine dieser Menschen, die reich geworden sind, ist eine Frau, die in diese besondere mallorquinische Salz, ja gar nicht erfunden hat, sondern auf die Idee gekommen, dieses Salz abzuschöpfen und mal zu verkaufen. Dieses Salz wird in Mallorca den Touristen angeboten, ein besonderes Salz. Wir haben heute Salz ohne Ende. Wenn wir heute kochen, backen, was wir alle machen, brauchen wir Salz. Und das kostet ja heute nur ein paar Pfennig. Supermarkt, manchmal 19 Cent so ein Päckchen, je nachdem, welche Qualität. Meine Frau sagt, ich habe mehr Salz, willst du mehr Salz mitnehmen? Sagt, nee, lass mal hier. Also es gibt viele Arten von Salz. Wir sind da heute eigentlich sehr locker drin, weil Salz haben wir alle. Gibt es ja massenweise. Zu der Zeit Jesus Christus war Salz wirklich eine Kostbarkeit. Man könnte sagen, in unserer heutigen Sprache ist Salz zur Zeit Jesus Christus vergleichbar mit dem Goldpreis heute. Es war kostbar. Salz war kostbar. Schöpfungstag heißt, wir bemühen uns mal, diese Schöpfung zu betrachten. Wo finden wir diese Schöpfung? Natürlich draußen, aber wo finden wir sie in der Bibel? 1. Buch Mose in den 1. Kapitel. Gott macht die Schöpfung. Und er hat einen Plan, einen perfekten Plan. Wir haben uns im Hauskreis, wir haben einen ökumenischen Hauskreis in diesem Jahr, am Anfang des Jahres, mit diesem Schöpfungswort beschäftigt. Boah, schweres Wort, beschäftigt. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Wenn ihr lest, da heißt es, und am Ende des Tages sah Gott es an und es war gut. Es war gut. Fünfmal. Es war gut. Am sechsten Tag, als dann die Spitze der Schöpfung kam, nämlich wir, heißt es in der Bibel, und Gott sah alles an und siehe, es war sehr gut. Fünfmal, es war gut, einmal, es war sehr gut. Damit vollendet Gott eigentlich diese Sechs-Tage-Schöpfung. Er hat diese Welt perfekt geschaffen. Perfekt. Diese Welt hat er dann den Menschen, die er geschaffen hat, zur Leihgabe gegeben. Leider, das muss man so sagen, leider ist es heute so, dass viele meinen, Erde ist Besitz. Das gehört uns ja, die Erde gehört uns ja. Nein, die Erde gehört uns nicht und wir können die Erde auch nicht so regieren, wie wir wollen. Das sehen wir zurzeit an der Geschichte, die wir ja in dem Fernsehen mal sehen, diese Bewegung Fridays for Future. Jeder von euch kennt Greta Thunberg, die zurzeit in Amerika ist, eine junge Frau, die sagt, es geht nicht mehr so weiter, unser Planet steht 5 vor 12. Manche Politiker, manche Wissenschaftler sagen, es ist eigentlich schon 12 Uhr. Gestern Abend habe ich noch irgendwo einen Kurzbericht gesehen in den Nachrichten, dass in der Arktis ein Mann war, der sagte, die Arktispole schmelzen, das Eis geht zurück, man sieht Land. Das haben wir hier bei uns ja auch teilweise in Gletschern, die ewig voller Schnee waren, gibt es Bilder von, die sind heute, da sieht man die Felsen. Und wer macht das? Nur die Dummen sagen, das ist Zufall. Die, die intelligent sind, sagen, das haben wir gemacht. Und wir meine ich jetzt nicht die Politiker, nicht die Präsidenten, nicht die Industriellen, auch wir. An dieser Schöpfung haben auch wir uns vergangen. Da wird sich fürchterlich aufgeregt, wenn Menschen, wenn Politiker versuchen, natürlich mit simplen, einfachen Sachen diese Geschichte zu retten. Die Umweltministerin hat gestern oder vorgestern angekündigt, die Plastiktüten zu verbannen. Die Industrie ist natürlich hellauf dagegen. Um Gottes Willen, ist doch alles Quatsch. Ich habe das auch lange so gedacht und ich habe eine Frau zu Hause, die so ein bisschen für Umwelt ist. Das haben wir in diesem Jahr, Anfang des Jahres, umgestellt und das kommt meinem Kreuz nicht so zugute, da wir in der ersten Etage wohnen. Es gibt bei uns kein Wasser mehr in Plastikflaschen, sondern kastenweise in Glasflaschen. Wer so ein Glas jedes Mal getragen hat, mein Steffen ist halt kräftig, der schafft dann zwei auf einmal, der weiß, wie schwer das ist. Versteht ihr, das ist eine Geschichte, die man verinnerlichen muss. Wir müssen das verinnerlichen, diese Schöpfung, die uns zur Leihgabe gegeben hat, zu bewahren. Und damit meine ich jetzt nicht den Regenwald oder wie auch immer. Es geht hier in unserem Umkreis los. Es geht los in unserem Zuhause. Es geht los beim Autofahren, es geht los beim Fahrradfahren, es geht los beim Busfahren und. Gestern Mittag war ein Kurzbericht oder ein Dreiviertelstundenbericht. Es war ein junger Mann, der testet immer Urlaubsgebiete und der hat dann den Gardasee getestet. Und ich fragte mich nicht, in welcher Stadt er im Gardasee war, aber in dieser Stadt wohnten, glaube ich, 400.000 Leute und pro Jahr haben die das x-fach an Besuchern gehabt. Ausfluss dieses Besuchs ist, dass die gesamte Kanalisation eigentlich zusammenbricht. Die ist kaputt durch die Massen. Gleichzeitig sagt dann der Verkehrsminister und dieser Minister für Urlaub, es können nicht genug kommen. Es ist ja schön, wenn man dort Urlaub macht, aber man muss sich das ganz bewusst sein, dass wir ein Teil dieser Umwelt sind. Wir gehören zu dieser Umwelt. Noch einmal, wir sind die Krone der Schöpfung, wir Menschen. Wir Menschen, du und ich, sind das Salz der Erde, das Licht der Erde. Und hier kommt es nicht darauf an, dass wir sagen, jo, jetzt gehen wir alle aus dem Gottesdienst und gehen in die Welt und missionieren. Da gibt es besondere Gaben für. Missionare haben besondere Gaben. Haben nicht alle. Aber dass wir als Christen in Oberhausen ganz bewusst den Menschen entgegenstehen und sagen, wir haben eine Hoffnung, wir haben ein Ziel. Wem sagt das Jesus Christus denn damals? Es ist ja der Anfang der Bergpredigt, die Verse 13 bis 16 aus dem 5. Kapitel. Und wenn wir diese, ihr wisst das, ich brauche das gar nicht zu sagen, das ist das Eule nach Athen oder nach Eule nach Stadtmitte zu tragen. Die ersten Verse Jesus Christus gehen gar nicht um ihr seid, ihr müsst, ihr tut, sondern geht, selig sind die. Und dann führt ihr die Seligen auf. Und es sind nicht die Macher, die damals da waren. Und auch nicht die Macher heute. Es sind nicht die Superstarken, die Superhelden, die Supersportler, die Superweltmeister. Es sind die Schwachen. Es sind die geistlich Armen, die Leidtragenden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit Hunger und Dürste, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die Friedensstifter, die Verfolgten. Friedensstifter, da bleibe ich einfach mal hängen. Was ist das für ein Wort, Friedensstifter? Das beginnt doch nicht nur bei uns älteren Menschen, das beginnt ja schon bei den Schülern in der Schule. Ich habe zwei Jungs, die sind dreieinhalb Jahre auseinander. Sie hatten beide dieselbe Lehrerin in der Grundschule, weil sie 4 Jahre untereinander waren, beide dieselbe Grundschullehrerin. Bei dem Großen habe ich dann immer gehört, also der Christoph, der ist ja, wenn irgendwo Streit ist, dann stiftet der Frieden. Das war auch in unserer Ehe so, Männer und Frauen, die verheiratet sind, da gibt es ja manchmal ein lautes Wort. Und dann sagte unser Sohn immer, hört auf zu streiten, hört auf. Wir haben uns ja nicht gestritten, es war nur lauter als gewöhnlich. Friedensstifter. Dann kam ein Kleiner in die Schule, zur selben Lehrerin. Und die Lehrerin wollte ihn. Hat sie davon gehabt. Und das war ganz genau der Gegenteil. Es war so, dass er einen Schulfreund hatte in der Grundschule. Und diese beiden Schulfreunde waren die, die sich auf dem Schulhof immer gepirscht haben. Die haben sich geklopft wie die Besenbinder. Kein Friedensstifter. Heute schon, aber damals. Und dann standen sie vor der Lehrerin, beide als Freunde, umarmten sich und heulten, das machen wir nicht nochmal. 2 Tage später war dieselbe Sache wieder. Genau umgekehrt, Friedensstifter und ich setze mich mit meiner Kraft durch. Friedensstifter sind nicht die, die Kraft des Körpers einsetzen, sondern Kraft Jesus Christus einsetzen. Wenn man das richtig hört, da heißt es nämlich, ihr seid das Salz der Erde. Wenn man das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr nütze. Salz hat Kraft. Es ist Kraft in diesem Salz. Und wir haben alles, wir stehen ja jetzt im Herbst, es ist ein wunderschöner Tag heute, und wir wissen, bald kommt der Winter. Und was brauchen wir im Winter? Salz. Wenn die Straßen vereist sind, kommen wir nicht weg, wenn nicht gesalzen wird. Salz hat eine Kraft, Schnee und Eis zu sprengen. Und dann sagt Jesus zu dir, nicht zu denen damals, ich spreche heute von euch und von mir, ihr seid das Salz der Erde. Würzt die Erde. Bringt Liebe auf diese Erde. Bringt Frieden hin. Bringt Barmherzigkeit. Lasst die Menschen spüren, dass nicht die Reichen, die Mächtigen, die Harten gewinnen werden, sondern ich, Jesus Christus, am Ende aller Zeiten gewinne. Wir sind Gottesdienstbesucher und manchmal fühlen wir uns auch so. Wir sind Besucher, Klammer auf, Gäste. Nein, wir sind keine Gäste. Wir sind das Volk Gottes. Du und ich sind Volk Gottes. Und er sagt zu dir und mir, ihr seid das Salz. Du bist das Salz. Du bist mein Beauftragter. Dann werden wir sagen, oh Gott, ich kann das doch nicht so. Weißt du, ach, das mit dem Reden fällt mir schwer. Ich bin sicher, dass Gott jeden Einzelnen, der hier sitzt, ob alt oder jung, benutzen kann, um Salz zu sein in Oberhausen. Um Menschen auf einen gewissen Weg zu tun. Und ich rede jetzt bewusst nur von Oberhausen, nicht von der ganzen Welt, denn das wäre zu viel Arbeit. Wir fangen erstmal hier in dieser schönen Stadt an. Die Menschen Wenn man liest, die Menschen schimpfen über diese ganze Bewegung, schimpfen darüber, dass diese Greta jetzt mit dem Segelboot nach Amerika gedüst ist und machen sich da Köpfe, anstatt ganz bewusst auf die Botschaft einzugehen, dass dieses Mädel und die Menschen, die dem Mädel jetzt folgen, sagen, wir müssen die Menschen wachrütteln, wir müssen etwas tun. Klimaziele 2025, 2030, 2040, das nützt nichts. Wir müssen jetzt anfangen. Nicht in Hektik, nicht die Großen, lass die Firmen mal anfangen, lass die Politiker mal anfangen, lass die, wer auch immer mal anfangen. Nein, du und ich, wir fangen an. Wie kann man das? Oberhausen-Mitte ist ein schöner Stadtteil von Oberhausen, aber der schönste Stadtteil ist Stärkrade. Nicht, weil ich da wohne, weil es in Stärkrade tatsächlich den schönsten Markt gibt. Wer in Stärkrade noch nie war, kann es mal am Mittwoch und Samstag besuchen. Es ist einer der schönsten Märkte, wenn nicht der schönste Markt in Oberhausen. Groß, schön, viele Sachen. Und wenn du zum Markt gehst und Obst einkaufst, was passiert? Die Frau züpft, du kriegst ein Plastikding, Obst ist drin, Gemüse ist drin, was auch immer. Meiner Frau war das irgendwo auch in ihrer Sache dann suspekt und sagte, das geht doch nicht, dass ich nur immer Plastiktüten sammle. Und hat sich dann irgendwo solche Jutesäcke, sag ich mal, weiße Jutesäcke, ich nenne das mal so, ich weiß nicht, wie die heißen, gekauft. Und damit geht es zum Markt. Und wenn die sagt, ich habe hier so einen Jutesack, tun Sie rein. Mittlerweile ist es so, die meisten kennen meine Frau jetzt, mich auch. Und wenn irgendwas ist, dann meine Frau diese Jutesäcke nicht dabei hat, dann nehmen die nicht so eine Plastiktüte, dann nehmen die so eine Papiertüte. Weil sie wissen, da ist jemand, der achtet darauf. Schöpfung ist etwas ganz Wunderbares. Noch einmal, Gott hat gesagt, es ist sehr gut. Und wie sie jetzt ist, die Schöpfung, sind wir schuld. Und ich möchte noch einen anderen Aspekt der Schöpfung sagen. Weil es auch in den Kirchen, nicht nur draußen, auch in den Kirchen Menschen gibt, die diese Worte gebrauchen. Wir haben die Flüchtlingskrise seit 4 Jahren. Und wir sagen, lass doch die Flüchtlinge da sein, bleiben, wo sie sind. Lass sie zurück, ausweisen, zurück. Ja, ich bin auch nicht dafür, dass Milliarden von Menschen hier in Europa wohnen, weil dann wird es zu eng werden. Aber ich bin dafür, die Ursachen zu beheben. Und die Ursache dieser Flüchtlingskrise ist nicht, weil die Leute keine Lust haben mehr zu wohnen, sondern es ist die eine Seite Krieg, das ist schlimm genug, und die andere Seite ist Hunger. Und jetzt kommt etwas, und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe einen jungen Mann, der früher mit mir in der Jugend war, der ist jetzt so Wissenschaftler, und der hat dasselbe gesagt, dass es dort in den Ländern Hunger gibt, sind die Industrieländer schuld, also auch wir Europäer. Weil wir den Afrikanern und wo auch immer gesagt haben, hör mal, hört doch mal auf, euren Mist anzuwachsen und baut doch das an, das können wir doch viel besser brauchen und wir kriegen mehr Geld dafür. Damit ist die Infrastruktur da unten zum großen Teil kaputt gegangen. Es wäre viel sinnvoller und es wäre hilfreicher, wenn die Milliarden, die irgendwelche Staaten kriegen, in diese Länder gehen, um wieder diese alte Infrastruktur aufzubauen, dass diese Menschen in ihrer Heimat wieder Leben haben, dass sie nicht hungern müssen, dass sie nicht sterben müssen für Hunger. Alles Schöpfung. Wir haben die Welt, die Schöpfung zur Leihgabe, aber wir haben sie zum Eigentum hochsterilisiert. Es ist unsere Welt. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir nicht viel Spaß mehr haben an dieser Welt. Es ist kein schwarzes Dilemma, aber das ist der Fakt. Ich will einfach die Fakten aufzeigen, die wir Christen auch mal sehen müssen. Und wir sollten anfangen, in unserem ganz engen Bereich, in dem wir leben, diese Welt zu schützen. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn jemand Enkelkinder von euch hat, oder auch Kinder, kleine Kinder, der weiß genau, wie gerne Kinder und Enkelkinder Taschenlampen in die Hand nehmen. Oh, Opa, Taschenlampe, und dann leuchten die überall hin. Und am liebsten Opa in die Augen. Licht, strahlendes Licht. Licht brauchen wir. Licht ist Energie. Christsein braucht auch Energie. Wenn Steffen und ich predigen, ist das wunderschön. Aber von dieser Predigt muss Energie umgewandelt werden in euch, dass diese Energie hinausgeht in die Welt. Und sagt jetzt bitte nicht, meine Gott, ich bin doch 80, 85, 90, lasst das mal die Jungen machen. Nein, alle, die leben, haben diese Energie und sollten diese Energie spüren. hinausgehen in diese Welt. Noch einmal, Licht sein. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht ein und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Es soll leuchten. Wir haben bald, und es dauert gar nicht mehr lange, 3 Monate, glaube ich, die Adventszeit. Und in der Adventszeit gibt es einen Brauchtum, den kennen wir. Ich meine jetzt nicht die Spekulatius, die schon im Regalen stehen, sondern den sogenannten Adventskranz. Erfunden in Deutschland von einem Leiter eines Waisenhauses. Wichern hieß dieser Mann. Und die Kinder haben gesagt, ja, wie lang ist es doch bis Weihnachten? Wie lang ist es doch bis Weihnachten? Und dieser Mensch hat dann einen Kranz gemacht, auf dem nicht 4 Kerzen, wie bei uns, sondern 24 Kerzen standen. Ganz viele kleine und 4 große. Damit den Kindern ganz bewusst bei jedem Leuchten, es geht immer näher dieser Zeit entgegen. Licht hat etwas bedeutet. Licht hat ihnen Wegweisung gegeben. Es ist gar nicht mehr so weit, bis Heiligabend ist. Es fehlen in dieser Zeit Menschen, die leuchten. Ich meine jetzt nicht Leuchten mit Intelligenz und hohen wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern Christen, die leuchten und sagen, es gibt eine Rettung für dich. Ich habe in einem Evangeliumsseminar mal einen Pastor kennengelernt, der uns gebracht hat, wie man evangelisiert. Und er erzählte, Gott gibt Menschen in unsere Hände und wir müssen nur die Gelegenheit sehen. Und er erzählte folgende Begebenheit. Da, wo er wohnt, ist viel Wald. Und er ging eines Tages spazieren in den Wald und wie es in diesen Herbstzeiten ist, der Himmel zog sich zu, es kam ein Gewitter, es kam Regen und er schlüpfte unter einen Baum, der sehr buschig war, um vor diesem Regen geschützt zu sein. Im letzten Moment kam dann ein anderer Herr dazu und schlüpfte unter den Baum, schüttelte sich und sagte zu diesem Pastor, boah, das ist ja so, als wenn die Welt untergeht. Und dann sagte dieser Mann, der Reinhard hieß dem, das war die Möglichkeit für mich einzusteigen in das Gespräch mit dem Mann. Und dann habe ich gefragt, was wäre denn, wenn die Welt jetzt unterginge? Und sie kamen in ein Gespräch, er konnte von Gott erzählen, er konnte von der Ewigkeit erzählen, er konnte von der Lebensplanung und Lebensänderung erzählen. Und er sagte, wir standen noch unter diesem Baum, diesem geschützten Baum, als die Sonne schon wieder hell am Stein war, als der Regen schon längst verdampft war, standen wir immer noch und redeten. Ganz bewusst, Gott schickt uns Menschen, wenn wir sagen, Herr, wir möchten Licht sein, dann schickt er uns Menschen, wir brauchen gar keine stundenlangen Gespräche zu führen, kleine Augenblicke, kleine Momente. Der liebe Gott hat mir eine Menge Eigenschaften gegeben, die gut sind, und ich habe selber eine Menge Eigenschaften, die auch schlecht sind. Ist so. Aber eigene Eigenschaft, die habe ich dank dem ihm, ich habe so einen gewissen Humor. Ich sage immer, ich bin der Clown Gottes. Und dieser Humor ist aber so, dass Menschen angesprochen werden. Als ich gestern auf einem großen Geburtstag war, erzählte ich von meinem Abgang meiner Arbeit. Ich habe meine Arbeit beendet, die natürliche Arbeit. Und dort habe ich von dem Amtsleiter eine Nachricht bekommen. Ich war sehr überrascht, habe die auch nach Hause geschickt. Und da schrieb er, sehr geehrter Van Meegen, ich bedauere sehr, dass Sie in Pension gehen, dass Sie also aufhören zu arbeiten. Ich möchte Ihnen sagen, Sie sind einer der wenigen Gründe, warum ich immer wieder gerne von meinem Zuhause morgens nach Oberhausen gekommen bin. Was hast du dem getan? Warum schreibt er so einen Liebesbrief an dich? Im Nachhinein weiß ich, weil ich derjenige war, der, auch wenn es Schwierigkeiten waren, auch wenn wir nicht miteinander einer Meinung waren, aber das in Humor genommen hat, immer einen Humor eingepackt habe, in wirklich das nett gesagt habe. Nicht, das ist eine Gabe, die habe ich nie selber erarbeitet, die hat Gott mir gegeben, da bin ich Gott sehr dankbar drüber. Also wir können mit unseren Gaben, die wir geben, den positiven Gaben, Menschen begeistern. Vor einer Woche war ich
eingeladen als Ruheständler zu einem großen Hoffest und habe das der Vorzimmerdame, die also mit diesem Amtsleiter eng zusammen war, mal erzählt, dass ich diesen Brief gekriegt habe. Und da dachte ich, was? Den habe ich ja überhaupt nicht gekriegt. Ich kann nichts dafür. Aber ich will damit sagen, ich habe nichts Besonderes getan. Ich habe nichts irgendwie besondere Geistesblitze ausschwingen lassen. Ich war einfach nur ich selber in der Fröhlichkeit, in der Nettheit. Ich habe 16 Jahre, ich war ja am Finanzamt, also dem schönsten Amt, was es gibt, wo ihr euch alle darüber freut, da habe ich 16 Jahre in der Servicestelle gearbeitet. Servicestelle kennt ihr von euren Ämtern, ihr geht rein, ihr müsst dort bei den Leuten, da gehen alle rein. Alle, die Arbeitnehmer sind oder Rentner sind, gehen zu der Servicestelle. Und ich habe wirklich immer das auch als Christ so gesehen, dass es nicht nur Steuereinnahmen sind, sondern auch die Menschen, die kamen, mit den Menschen vernünftig umzugehen. Und ich sage das mal in dieser etwas älteren Runde hier. Und ganz besonders am Herzen lagen mir die Alten, die Rentner. Viele, die dann ins Finanzamt kamen, so hast du gespürt, sie kamen aus einer Zeit, wo die Obrigkeit ja noch die Obrigkeit war. Die hatten, ich sag mal, wie sagen wir im Ruhrgebiet, Schiss in der Buchs. Und diesen Schiss habe ich ihnen genommen. Teilweise, weil ja auch Ältere manchmal mehr Zeit brauchen, habe ich zu denen gesagt, wissen Sie was, wir machen Folgendes, Publikumszeiten sind von A bis B, aber heute Nachmittag, da ist keine Publikumszeit, schälen Sie an und dann kommen Sie, morgen stören Sie nur. Das habe ich meiner Chefin mal erzählt. Sagte, Sie können doch nicht sagen, dass die Alten stören. Aber die Alten verstanden das. Denn mittags hast du Zeit gehabt. Dann brauchst du nicht nur über Steuern zu erzählen. Dann kamst du in ihr Leben rein. Wie es gewesen ist, wie die Kinder waren. Versteht ihr? Dieses Menschliche, was ja heute so oft fehlt. 0815, so muss es sein. Wir sind Schöpfung, wir sind die Krone der Schöpfung. Kinder sind die Krone der Schöpfung. Obwohl ich diese Woche, ich sage das mal ganz locker leicht gesehen habe, an die Mütter und Väter, Kinder, wie stand es da? Kinder sind das Schönste, was sie im Leben haben können, Bindestrich, wenn sie ausgezogen sind. Stand so, ich habe es nicht so akzeptiert. Also du musst jetzt nicht ausziehen, du darfst wohnen bleiben. Aber Kinder sind doch wirklich etwas Wunderbares. Und ganz besonders, wenn man älter wird, und wir haben jetzt inzwischen ganz viele Enkelkinder, wir sind Massenopa und Oma, das ist wunderschön. Das ist wunderschön, mit diesen Kindern umzugehen. Die sind das Leuchten dieser Kinderaugen zu sehen und ihnen auch so ein bisschen beizubringen. Die wissen, bei Opa und Oma wird nicht so einfach gegessen am Tisch. Bei Opa und Oma wird vorher gebetet. Die wissen das. Wir sind ein Teil dieser Schöpfung. Bewahren wir uns, bewahren wir die Schöpfung. Und zum Schluss, und das möchte ich euch einfach mitgehen in diesen Sonntag, den 8. und in diesen nächsten Wochen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Eine Ergänzung möchte ich noch sagen. Glaube hat nichts damit zu tun, dass wir nur in die Ewigkeit kommen mit guten Werken. Es gibt ja solche Religionsgemeinschaften, die sagen, ohne gute Werke keine Ewigkeit. Die Ewigkeit ist Gnade. Aber wer glaubt, der tut gute Werke. Der muss sich nicht anstrengen, das kommt aus dem Glauben heraus. Also, lassen wir unser Licht leuchten. Tun wir etwas für uns in dieser Schöpfung, freuen wir uns. Zum Schluss noch etwas. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, Steffen sitzt da, ich sitze hier. Das hat nichts damit zu tun, dass wir beide jetzt irgendwo uns nicht mögen. Im Gegenteil, wir lieben uns, wir sind Brüder im Herrn. Wir sind zusammen in der Arbeit. Das hat einfach damit zu tun, dass ich näher da dran war, um das zu sehen. Versteht ihr, was ich meine? Das kommt ja in der Gemeinde auch öfter. Schau mal, der Pfarrer sitzt da, der Gast sitzt da. Was ist das denn? Können die nicht? Nein, wir können sehr gut. Das darf ich so sagen. Sehr, sehr gut. Und noch eins zum Schluss. Und das ist kein Fishing for Compliments. Ich bin immer wieder gerne bei euch, weil ich hier auch komische Freunde gefunden habe. Die ich sehr lieb habe, Pascal. In dem Sinne wünsche ich euch wirklich ein Bewusstsein dieser Schöpfung. Und noch einmal, ich muss die Ruth mal eben kurz, wo ist die Ruth da? Du hast gesagt, 18 Uhr ist Einlass. Guck gleich bitte nochmal nach. Ich meine, Einlass wäre 18:30. Aber ihr solltet vorher schon da sein, weil in dieser Verkaufshalle gibt es Karten umsonst. Ihr sagt dann, wir möchten zum Gottesdienst, ihr kriegt Eintrittskarten. Die werden gezählt. Bei 500 ist Schluss. Also kommt ruhig schon vorher, euch die Karten besorgen. Nur ab 18.30 Uhr ist Einlass, das sage ich zum Schluss. Und nun möchte ich euch sagen, Gott segne euch, Gott beschütze euch, Gott stärke eure Gemeinde und ich freue mich riesendoll, dass eure Gemeinde jetzt einen neuen Pastor hat. Amen.